NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ahmed Mansour, er ist wieder frei. Der Journalist des Fernsehsenders Al Jazeera war am Wochenende auf dem Berliner Flughafen festgenommen worden und diese Festnahme hat international für Aufregung gesorgt. Das ist eins unserer Themen heute. Wir informieren Sie über die Zukunft der umstrittenen Kunstsammlung, die zerschlagene Westdeutsche Landesbank besessen hat. Da gab es nämlich heute eine Entscheidung und wir berichten und kommentieren, was die EU-Außenminister heute beschlossen haben, um Schleuserbanden im Mittelmeer zu bekämpfen. Als erstes aber Griechenland. Wir sehen einen Staat, der schlemmen möchte und der alle anderen dafür zahlen lassen will. Das sagt heute die litauische Präsidentin zu den griechischen Staatsschulden. Das klingt nicht nach einem einfachen Kompromiss. Ja, und die Griechen selbst, die schwanken zwischen Hoffnung und Furcht. Millionen haben in den letzten Tagen ihr Erspartes von Banken abgezogen und auf den Straßen wird demonstriert, in letzter Zeit auch pro EU.
Wir wollen in der Europäischen Union bleiben. Die Regierung muss alles dafür tun, dass wir dort bleiben können.
Selbst wenn wir dann länger unter der Sparpolitik leiden müssen, dann ist das eben so. Aber wir müssen den Euro behalten. Darauf kommt's an.
Tja, mal sehen, was wird. Sie einigen sich nicht. Das ist seit Wochen wie Gänseblümchenrupfen, wenn man über Griechenland und die EU redet. Heute sollte mal wieder ein entscheidender Tag sein und unsere Korrespondentin Karin Bensch hat bemerkt, die Signale von Zuversicht und Enttäuschung in Brüssel, die haben sich abgewechselt.
Sie haben eine solide Grundlage, sagte EU-Währungskommissar Moscovici und meinte damit die Vorschläge, die die griechische Regierung vorgelegt hat. Und sie seien als positiver Schritt bewertet worden, meinte der Chef der Eurogruppe Dijsselbloem. Was genau in dem Papier steht, das die griechische Regierung erst am frühen Morgen vorgelegt hat, wurde in Brüssel nicht veröffentlicht. Griechische Medien hatten berichtet, Tsipras sei bereit, die Mehrwertsteuer in Griechenland zu erhöhen, Arbeitnehmer später in Rente zu schicken und eine Sondersteuer für reiche Griechen einzuführen. Das wären drei Punkte, mit denen die griechische Regierung ihren Geldgebern entgegenkäme. Doch die Zeit habe gefehlt, meinte Eurogruppenchef Dijsselbloem, sich die Vorschläge im Detail anzuschauen. Und deshalb gäbe es jetzt noch keine abschließende Bewertung. Nun sollen die sogenannten Institutionen, also Vertreter der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds, sich mit den griechischen Behörden zusammensetzen und die Details der Vorschläge durcharbeiten, sagte Währungskommissar Moscovici.
Les institutions vont se mettre au travail immédiatement et ensemble. Avec les autorités grecques pour expertiser tout cela.
Im Laufe der Woche werden dann die Euro-Finanzminister noch einmal zusammenkommen. Mit Blick auf eine endgültige Einigung noch in dieser Woche.
With a view of reaching a final agreement later this week.
Eine Einigung noch in dieser Woche? Damit scheint der vielbesagte Grexit, also der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro, erst einmal in die Ferne gerückt zu sein. Doch es gibt auch skeptische Stimmen, wie zum Beispiel Bundesfinanzminister Schäuble.
Wir haben bisher keine substanziellen Vorschläge bekommen. Der Stand ist für mich derselbe wie am vergangenen Donnerstag.
Die Pläne der griechischen Regierung, sie werden offenbar völlig unterschiedlich bewertet. Von der EU-Kommission anders als von einigen Euro-Finanzministern. Unterschiedliche Stimmen dürfte es auch bei den Staats- und Regierungschefs geben, die am Abend in Brüssel zusammenkommen. Während sich einige vor allem kleinere EU-Länder kritisch über Griechenland äußern, machen sich zum Beispiel Frankreich und Deutschland dafür stark, dass die Eurozone nicht auseinanderbricht.
Ich habe immer wieder gesagt, ich möchte alles dafür tun, was möglich ist, um Griechenland in der Eurozone zu halten. Und dieser Aufgabe widme ich mich,
sagte Bundeskanzlerin Merkel in der vergangenen Woche. Und irgendwie wiederholt sich der Eindruck, dass Griechenland bleiben soll im Euro, weil es politisch gewollt ist. Ein Deal, der noch in dieser Woche kommen soll.
It is an opportunity to get that deal this week.
So sagt das Euro-Gruppenchef Dijsselbloem beim Poker um eine Einigung mit Griechenland. Wir bleiben da dran. Und noch ein europäisches Thema. So kann das nicht weitergehen mit den Flüchtlingen im Mittelmeer. Den Schleusern muss man das Handwerk legen. Der Menschenschmuggel muss ein Ende haben. Darin sind sich die Außenminister der EU-Staaten einig. Was zu tun ist, ist allerdings höchst umstritten. Immerhin haben die Minister heute in Luxemburg grünes Licht gegeben für eine neue Operation der Marine im Mittelmeer, Phase 1. Kai Küstner.
Flüchtlinge retten, Schleuser bekämpfen. So lautet künftig die Devise der Europäer. In keinem Fall will sich der Friedensnobelpreisträger EU vorwerfen lassen, das Mittelmeer sehenden Auges zu einem Massengrab werden zu lassen.
The targets, let me be very clear. The targets are not the migrants.
Zielscheibe der Militärmission im Mittelmeer seien natürlich nicht die Flüchtlinge. Es war der EU-Außenbeauftragten Mogherini heute hörbar ein Anliegen, dies nochmal klarzustellen.
The targets are those that
die EU will sich also ab heute jene Schleuser vornehmen, die Geld damit verdienen, Schutzsuchende auf eine lebensgefährliche Reise übers Mittelmeer zu schicken. Auch wenn sie dabei zunächst noch einigermaßen behutsam vorgeht. Denn die EU startet zunächst nur Phase 1 im Kampf gegen Menschenschmuggler. Und die dient dem Ziel,
das Lagebild auf dem Mittelmeer zu verbessern, um zu sehen, über welche Routen einzelne Schleuserbanden verstärkt Aktivitäten entfalten.
So der deutsche Außenminister Steinmeier. Schiffe, Drohnen und auch U-Boote will die EU einsetzen, um die Schleuser auszukundschaften. Auch zwei deutsche Fregatten helfen dabei. Die Frage lautet nun, ob und wenn ja, wann die Europäer auch mit Phase 2 und 3 des Militäreinsatzes beginnen können. Dabei geht es darum, Schmugglerboote zu beschlagnahmen und schließlich auch zu zerstören. Sie habe gemeinsam mit allen Ministern hart dafür gearbeitet, damit dies in absehbarer Zeit passieren könne, sagte dazu heute die EU-Außenbeauftragte. Besonders präzise wurde sie also nicht. Die Erlaubnis für einen solchen Einsatz vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und von den Verantwortlichen in Libyen zu bekommen, ist schwierig. Beides wäre aber nötig. Mindestens genauso wichtig aber wäre es, das Problem an der Wurzel zu bekämpfen, meinen viele.
Wir müssen beitragen zur Stabilisierung Libyens als das wichtigste Transitland,
mahnte noch einmal der deutsche Außenminister Steinmeier. In Libyen herrscht Bürgerkrieg. Genau deshalb blüht hier der illegale Menschenschmuggel. Genau deshalb ist dies das Land, von dem aus die Mehrzahl der Flüchtlinge die waghalsige Reise übers Mittelmeer antritt. Bislang sind alle Versuche, zwischen der international anerkannten und der islamistischen Gegenregierung zu vermitteln, gescheitert. Das ist für den deutschen Außenminister kein Grund, am Sinn eines Militäreinsatzes im Mittelmeer zu zweifeln. Denn die Militärs betätigten sich ja auch als Seenotretter.
Das wirkt. Die wenigen Wochen haben ausgereicht, um zu zeigen, dass mit verstärkter Patrouille auf dem Mittelmeer tatsächlich tausenden Flüchtlingen das Leben gesichert worden ist.
Dass ein Militäreinsatz im Mittelmeer allein das Flüchtlingsproblem nicht lösen wird, ist allen Beteiligten klar. Sowohl mit der verstärkten Seenotrettung als auch mit dem Kampf gegen Schleuser will der Friedensnobelpreisträger EU aber unter Beweis stellen, dass er nicht untätig bleibt.
Der Kampf gegen Schleuserbanden im Mittelmeer und was die EU-Außenminister tun. Was sie tun, ist auf jeden Fall nur Phase 1, heißt es. Das klingt nach einem durchdachten Plan mit mehreren Schritten. Gibt es so einen Plan? Hier ist die Meinung von Marta Wilczynski.
Warum erst jetzt? Es sei das wahrscheinlich erste Mal, dass die EU das Thema Flüchtlinge so ernst nehme, sagte Federica Mogherini zu Beginn ihrer Pressekonferenz. Mit diesem Satz wollte sie scheinbar unterstreichen, wie ernst es den EU-Außenministern mit ihrem Plan ist, gegen die Schlepperbanden im Mittelmeer vorzugehen. Doch hinter diesem Satz versteckt sich noch eine andere Lesart. Die EU hat das Thema Flüchtlinge bis jetzt nicht ernst genug genommen. Aber warum? Waren die Augen so fest verschlossen, als an den Küsten Maltas, Lampedusas und Siziliens nahezu täglich Leichen angeschwemmt wurden? Hatte sie die Finger so fest in den Ohren, als Italien um Hilfe für sein Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum bat? Wenn es darum ging, mit den Flüchtlingsströmen klarzukommen, so waren Italien, Griechenland und auch die Türkei auf sich alleine gestellt. Eine gemeinsame Initiative zeigte die EU bis dato nur in einem Punkt, dem Schutz ihrer Grenzen. So wurde im Oktober letzten Jahres aus einem Seenotrettungsprogramm ein Grenzschutzprojekt. Aus Mare Nostrum wurde Triton und das mit nur noch einem Drittel des Budgets. Doch das Problem lässt sich nicht lösen, indem wir einfach nur unsere Augen und Ohren verschließen und unsere Grenzen dicht machen. Das zeigen schon die 100.000 Flüchtlinge, die allein in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind. Und das zeigen auch die etwa 2.000 Toten, die seit Jahresbeginn gezählt wurden. Es ist traurig, dass die Entscheidungsträger erst mit solchen Zahlen konfrontiert werden müssen, bevor sie das Thema Flüchtlinge zum scheinbar ersten Mal wirklich ernst nehmen. Jetzt aber will die EU das Problem an der Wurzel packen und gegen die kriminellen Schlepperbanden vorgehen, die Flüchtlinge zu Tausenden auf die gefährliche Reise übers Mittelmeer schicken. Es ist mühsam zu sagen, dass die EU mit dem, was sie jetzt als Phase 1 bezeichnet, hätte viel früher beginnen können. Also mit der Beobachtung und Analyse von Flüchtlingsströmen und der Suche nach den Schleusern. Denn das brutale Geschäftsmodell, das hinter der verzweifelten Flucht übers Meer steckt, ist schon lange bekannt. Und dass die zukünftig geplanten Phasen 2 und 3 des Marineeinsatzes, also das Stoppen und in letzter Konsequenz auch das Zerstören von Schlepperbooten, die gewünschten Ergebnisse bringen, ist nicht sehr wahrscheinlich. Schließlich hatten die Schlepperbanden nun genug Zeit, ihre Strukturen aufzubauen. Diese werden nicht einfach auseinanderbrechen, wenn die EU in Zukunft mit Torpedos auf Boote schießt. Zielscheibe sind dabei natürlich die Schlepper, nicht die Flüchtlinge. Das sagte Federica Mogherini in aller Deutlichkeit. Die Opfer sind am Ende dann aber doch die Flüchtlinge.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Marta Wilczynski. Ja, das ist eine merkwürdige Affäre rund um Ahmed Mansour. Er ist einer der bekanntesten Journalisten des Fernsehsenders Al Jazeera und er war am Wochenende am Berliner Flughafen festgenommen worden. Denn, so die Bundespolizei, es lag ein internationaler Haftbefehl aus Ägypten vor. Aber Mansour an ein Land auszuliefern, in dem ihn die Todesstrafe droht, das war für die Berliner Staatsanwaltschaft undenkbar. Seit heute Nachmittag ist Mansour wieder auf freiem Fuß, berichtet Marita Knipper.
Damit ist klar, Deutschland liefert den Journalisten nicht an Ägypten aus. Bereits heute Mittag hatte Außenminister Steinmeiers Sprecher versichert:
Natürlich wird niemand aus Deutschland ausgeliefert, der Gefahr läuft, im Ausland zum Tode verurteilt zu werden und einer Verstreckung der Todesstrafe entgegenzusehen.
Dennoch, der Fall Mansour drohte zur Affäre zu werden. Denn zunächst hatten sich die deutschen Behörden auf das Fahndungsersuchen Ägyptens eingelassen. Ungeklärt ist dabei auch, welche Rolle Interpol in dem Zusammenhang gespielt hat. Der internationalen kriminalistischen Organisation wird zunehmend nachgesagt, sie lasse sich für politische Angelegenheiten vor den Karren spannen. Mit Empörung reagierten Organisationen wie Reporter ohne Grenzen auf die Inhaftierung, genauso wie die Opposition. Von Anfang an hatten Grüne und Linke an der Rechtmäßigkeit der Festnahme gezweifelt. Erste Reaktion von linken Parteichef Bernd Rixinger:
Ja, ich war ehrlich gesagt schockiert und konnte es überhaupt nicht verstehen, warum er ihn festgenommen hat, nicht mal auf der Basis eines internationalen Haftbefehls. Ich halte das sowohl für rechtswidrig wie politisch für völlig unerklärlich.
Ganz offensichtlich hat das Berliner Kammergericht den Fernsehjournalisten des Senders Al Jazeera vor allem deswegen auf freien Fuß gesetzt, weil die ägyptischen Behörden neue Vorwürfe gegen ihn erheben. Nicht erst heute hat die deutsche Regierung immer wieder Kritik an der ägyptischen Justiz geübt, erklärte Außenamtssprecher Martin Schäfer vor der Freilassung Mansours.
Auch Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der durchgeführten Verfahren. Das hatte zu tun mit der Verhängung der Todesstrafe. Das hatte zu tun mit unseren Zweifeln angesichts von Sammelurteilen, bei denen innerhalb weniger Stunden hunderte Menschen zum Tode verurteilt worden sind.
Und was mit Ahmed Mansour bei einer Auslieferung passieren würde, wäre unklar. Er wurde aber bereits in Abwesenheit in Ägypten zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er angeblich im Frühjahr 2011 an der Folterung eines Anwalts beteiligt gewesen sein soll.
Er ist in Berlin wieder auf freiem Fuß, der arabische Journalist Ahmed Mansour. Das waren Informationen von Marita Knipper. Ein Vier-Länder-Gipfel in Sachen militärischer Bereitschaft war das heute in Münster. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte ihre Amtskolleginnen aus Norwegen und den Niederlanden zu Gast, um über die Bereitschaft von NATO-Truppen im Baltikum zu sprechen. Aber es war der vierte Teilnehmer, auf den alle besonders gespannt waren, der neue Chef im Pentagon, der 61-jährige Ashton Carter. Er ist seit gut 4 Monaten im Amt als US-Verteidigungsminister. In Deutschland ist er aber noch nicht gewesen und er hatte heute ein paar Botschaften im Gepäck. Marco Poltronieri.
Geschwindigkeit und die schnelle Verfügbarkeit von Truppenteilen. Das ist für den US-amerikanischen Verteidigungsminister Ashton Carter entscheidend für die NATO, wenn es darum geht, im Krisenfall das NATO-Bündnis zu verteidigen. Das war heute in Münster nicht nur seine Hauptbotschaft, sondern auch die der Amtskollegin. Alle waren sich einig, nur gemeinsam und mit reaktionsschnellen Kräften kann die Sicherheit gewährleistet werden. Außerdem setzte sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für eine militärische Aufbauhilfe der baltischen Staaten und Polens ein.
Dadurch, dass wir personell und materiell viel Präsenz dort haben, wollen wir auch einen nachhaltigen Effekt setzen, indem wir eine Ausbildungsinitiative mit den baltischen Staaten und mit Polen gemeinsam besprochen haben, sodass all das Wissen und die Fähigkeiten, die dort durch die Rückversicherungsmaßnahmen sind, auch nachhaltiger verankert wird in den baltischen Staaten beziehungsweise dann auch in Polen.
Ursula von der Leyen, die deutsche Verteidigungsministerin, hatte zuvor allen Beteiligten, vor allem den Soldaten, für ihre Arbeit gedankt. Im polnischen Schagan hatten rund 2000 Soldaten aus 9 Nationen in der vergangenen Woche den Ernstfall geübt. Die Ministerin war selbst vor Ort, um sich ein Bild zu machen, und war beeindruckt.
Sehr gut funktioniert hat Kommunikation und Interoperabilität offensichtlich. Immerhin 2100 Soldatinnen und Soldaten aus 9 verschiedenen Nationen, die so reibungslos miteinander kommunizieren konnten und die Interoperabilität vor allen Dingen der Waffen und des schweren Gerätes möglich war.
Verteidigungsminister Carter kündigte unterdessen weitere Unterstützung der superschnellen Eingreiftruppe an, zum Beispiel mit mehr Transportmöglichkeiten, um die Logistik von Soldaten und Material noch zu verbessern. Das findet auch Ursula von der Leyen wichtig und will das Thema auch am Mittwoch, wenn die NATO-Verteidigungsminister zusammenkommen, weiter besprechen.
Solche Krisen kommen ja nicht über Nacht, sondern kündigen sich an, spitzen sich zu. Bei allen Versuchen auch, sie abzuwenden. Und genau darüber gehen auch die Gespräche in der NATO, dass wir sehr wohl erstens analysieren, wie wir diese hybride Form der Kriegsführung durch Widerstandsfähigkeit entkräften können und zweitens, wie wir zügig in den Entscheidungsmechanismen reagieren können.
Dann wird auch über die weitere Aufstellung der superschnellen Eingreiftruppe aus Münster diskutiert werden.
Das Treffen von 4 NATO-Verteidigungsministern in Münster, Marco Poltronieri war dabei für das Echo des Tages. Der Angriff von Taliban auf das afghanische Parlament ist beendet. Alle Angreifer sind getötet worden, so ein Sprecher des Innenministeriums heute. Die Abgeordneten andererseits konnten das Parlament unverletzt verlassen. Dieser Anschlag auf das Machtzentrum zeigt aber, wie instabil die Lage in Afghanistan immer noch ist. Sandra Petersmann, unsere Kollegin mit Informationen aus Kabul.
Es war kein gewöhnlicher Tag im afghanischen Parlament. Masum Stanek Sai, der designierte neue Verteidigungsminister, wollte sich den Abgeordneten zur Abstimmung präsentieren. Das Amt des Verteidigungsministers ist seit vielen Monaten umstritten. Der Parlamentspräsident war gerade dabei, das Prozedere zu erläutern, als eine starke Explosion die Sitzung erschütterte. Ein Selbstmordattentäter hatte sich mit seinem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug im Eingangsbereich des Parlamentsgeländes in die Luft gesprengt, um weiteren Angreifern den Weg zu ebnen. Kleinere Explosionen folgten. Draußen fingen Autos Feuer, Metallsplitter flogen durch die Luft. Eine lebensgefährliche Situation für alle Zivilisten, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Drinnen gingen Scheiben zu Bruch, sodass dichte Rauchschwaden in das Parlament eindrangen. Das afghanische Fernsehen übertrug die panischen Schreie der Abgeordneten live. Der Parlamentssprecher appellierte an die Volksvertreter, Ruhe zu bewahren. Die afghanischen Sicherheitskräfte hatten die Situation nach etwas mehr als einer Stunde unter Kontrolle. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 6 Angreifer erschossen. Für die Islamisten ist die Attacke trotzdem ein Propagandaerfolg, weil sie die Verwundbarkeit der Regierung entblößt. Den Taliban und den mit ihnen verbündeten Kämpfern gelingt es immer wieder, den neuen afghanischen Staat anzugreifen, auch in der Festung Kabul. Die Hauptstadt ist die wohl sicherste Zone im ganzen Land. Die Islamisten bekämpfen die Entwicklung, die Afghanistan seit dem Sturz ihres Regimes im Spätherbst 2001 genommen hat. Damals begann der westliche Einmarsch in Afghanistan. Die Taliban streben nach wie vor einen fundamentalistischen Gottesstaat an. Die NATO hat ihren 13-jährigen Kampfeinsatz im vergangenen Dezember beendet, ohne dass das Land seinen Frieden gefunden hat. Jetzt sieht sich der Westen in der Rolle des Trainers, Beraters und Geldgebers und zieht sich immer mehr zurück. Die afghanische Regierung von Präsident Ashraf Ghani ist in interne Machtkämpfe verstrickt. Die Taliban nutzen das Machtvakuum aus. In der nordafghanischen Provinz Kunduz zum Beispiel, in der die Bundeswehr bis zum Herbst 2013 ihren zweitgrößten Stützpunkt in Afghanistan hatte, sind die Islamisten auf dem Vormarsch. Die Taliban kontrollieren dort immer größere Gebiete. Auch viele ausländische Kämpfer sind vor Ort. Gelegentlich wehen die schwarzen Fahnen des selbsternannten islamischen Staates. Vor allem im Osten Afghanistans, im Grenzgebiet zu Pakistan, entwickelt sich derzeit ein Machtkampf zwischen Taliban und IS-Anhängern. Die afghanische Bevölkerung leidet seit fast 4 Jahrzehnten unter Krieg, Terror und Gewalt.
Seit über 2 Jahren steht sie vor dem Oberlandesgericht München, Beate Zschäpe. Sie ist die Hauptangeklagte im Prozess um die Mordserie, die 3 Neonazis zwischen 2000 und 2006 begangen haben sollen. Dieser sogenannte NSU-Prozess zieht sich hin, die Angeklagte schweigt beharrlich, aber jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Frau Zschäpe streitet sich in einem 4-Seiten-Brief, einem handgeschriebenen, mit ihren Verteidigern, und zwar heftig. Aus München, Tim Aßmann.
Zschäpe fühlt sich offenbar von allen 3 Pflichtverteidigern unter Druck gesetzt. Sie überlege, etwas auszusagen, schreibt die Hauptangeklagte dem Gericht. Ihre Verteidiger allerdings hätten gedroht, das Mandat niederzulegen, falls sie Angaben mache. Unabhängig davon, dass Pflichtverteidiger nicht einfach hinschmeißen können, sondern eben vom Gericht vom Mandat entbunden werden müssen, erreichen die Vorwürfe von Zschäpe mit dem aktuellen Schreiben eine neue Qualität, die massive Auswirkungen auf den NSU-Prozess haben könnte, befürchtet Opferanwalt Alexander Kienzle.
Das wäre eine tiefe Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses, wie sie für eine Entpflichtung Voraussetzung ist. Damit wären alle 3 Verteidiger, die dort bisher mit der Sache und mit der Verteidigung befasst waren, aus dem Verfahren entpflichtet. Und damit wäre Frau Zschäpe im Moment verteidigungslos gestellt und der Prozess könnte nicht fortgesetzt werden.
Noch will Beate Zschäpe sich aktuell nur von Anwältin Sturm trennen. Im vergangenen Sommer versuchte sie aber bereits, alle 3 Pflichtverteidiger loszuwerden, scheiterte allerdings damals am Gericht. Zwischen Beate Zschäpe und allen 3 Verteidigern herrschte zuletzt Eiszeit auf der Anklagebank. Man gab sich nicht die Hand und schwieg sich weitgehend an. In ihrem aktuellen Brief an das Gericht wirft Zschäpe den Anwälten nun vor, ihrer Arbeit nicht nachzukommen. Die Verteidiger surften während der Verhandlung im Internet und twitterten, schreibt Zschäpe zum Beispiel. Außerdem deutet sie an, dass ihre Verteidiger sich von ihr nicht umfassend informiert fühlen, dass sie also auch den Juristen, die ihr helfen sollen, nicht alles sagt. Unabhängig von den konkreten Vorwürfen gegen ihre Anwälte macht Zschäpes Brief deutlich, wie angespannt sie ist und wie blank die Nerven bei ihr nach 211 Verhandlungstagen offenbar liegen. Die Hauptangeklagte muss durchaus fürchten, wegen Mittäterschaft an allen mutmaßlichen NSU-Morden zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt zu werden. Wozu und wie umfassend sie Angaben machen will, lässt Zschäpe in dem Brief allerdings offen. Das Gericht wird über ihren Entpflichtungsantrag gegen Anwältin Sturm voraussichtlich noch in dieser Woche entscheiden, Sprecherin Andrea Titz.
Natürlich ist das Gericht gehalten, über diesen Antrag wie über alle anderen Anträge auch unverzüglich zu entscheiden. Aber es gibt also keine Frist, innerhalb derer es entschieden haben muss. Und bis zu einer Entscheidung bleibt alles beim Alten.
Wenn der Prozess morgen fortgesetzt wird, muss Beate Zschäpe also wohl erneut neben ihren 3 ungeliebten Pflichtverteidigern Platz nehmen.
Der Stand der Dinge beim NSU-Prozess zusammengefasst von Tim Aßmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Portigon, so heißt es. Das sagt Ihnen nichts. Kein Wunder, ist ein Name aus der Retorte. WestLB, jetzt klingelt's. Die WestLB hatte sich in der Bankenkrise verzockt, Riesenschulden aufgehäuft und wurde dann zerschlagen. Die Nachfolgebank heißt Portigon und sie will einen Teil der Schulden abtragen, indem man die Kunstsammlung der Bank verkauft oder versteigert. Da liegt einiges Wertvolles, Gemälde von Picasso oder Macke zum Beispiel. Aber gegen den Verkauf gab es lautstarken Widerstand, etwa von Museumsdirektoren. Also wurde ein runder Tisch eingerichtet und der hat heute offensichtlich eine Lösung gefunden. Klaus Schäfer kennt sie.
Die wichtigsten Kunstwerke aus dem Bestand der früheren WestLB sollen in Nordrhein-Westfalen bleiben. Dieses Ergebnis verkündete Kulturministerin Ute Schäfer heute nach dem Treffen des runden Tisches aus Kulturvertretern, Politikern und Managern in Düsseldorf.
Wir waren uns heute am runden Tisch einig, dass die Tür auf ist für einen guten Weg für Nordrhein-Westfalen, die Kunst auch für das Land zu sichern und öffentlich zugänglich zu machen. Und alles Weitere bleibt natürlich jetzt den Verhandlungspartnern zu tun. Also es gibt ja jetzt noch einiges zu tun. Es ist der erste gute, gelungene gemeinsame Schritt.
Mit der Einigung endet der monatelange Streit um den ursprünglich geplanten Verkauf der knapp 400 Kunstgegenstände. Portigon, das Nachfolgeunternehmen der WestLB, hatte im Januar angekündigt, die Werke zum Bestpreis verkaufen zu müssen. Das hatte einen Proteststurm der Kulturszene ausgelöst. Jetzt soll eine Stiftung gegründet werden, die die Kunstwerke übernimmt. Um welche Werke genau es dabei geht, ob womöglich die komplette WestLB-Sammlung übernommen wird, steht noch nicht fest. Für den Ankauf erhält die neue Stiftung einen Kredit der NRW-Bank. Das Land sichert diesen Kredit durch eine Bürgschaft ab und übernimmt die anfallenden Zinsen. Eine Lösung, mit der auch Finanzminister Norbert Walter Borjans leben kann.
Wenn wir dann am Ende dieses gemeinsame Ziel hinbekommen, dass die Kunstwerke dann nicht zwangsläufig anderswohin müssen, sondern dass sie für Nordrhein-Westfalen gesichert werden können, dann interessiert das auch einen kunstinteressierten Finanzminister.
Die neue Stiftung soll später an die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen angedockt werden, die insbesondere Werke der klassischen Moderne für die landeseigenen Museen sammelt und ausstellt.
Die Kunstsammlung der ehemaligen West-LB soll im Land bleiben. Das hat heute ein runder Tisch in Düsseldorf beschlossen. Einzelheiten referiert von Klaus Schäffer. Jetzt zu einem Finanzjongleur im real existierenden Sozialismus. Ja, das war so ungefähr für viele Jahre die Arbeitsplatzbeschreibung eines einzigen Menschen in Ost-Berlin. Die Rede ist von Alexander Schalk-Golodkowski. Der SED-Politiker ist jahrzehntelang gependelt zwischen Ost und West, um Devisen aufzutreiben für die immer klamme DDR. Der Freikauf von Häftlingen wurde sein Geschäft ebenso wie der Waffenhandel. Und deswegen war er für viele eine zwielichtige Figur. Heute ist Alexander Schalk-Golodkowski gestorben, im Alter von 82 Jahren. Thorsten Mandalka.
Mythen ranken sich um Alexander Schalk-Golodkowski. Er war der Mann, der im Dunkeln für die DDR das Geld scheffelte. 27 Milliarden Mark insgesamt. Als Leiter der KOKO, des Bereichs kommerzielle Koordinierung im Außenhandelsministerium, war er gleichzeitig Oberst bei der Stasi, ein Offizier im besonderen Einsatz. Für Schalk ging das gar nicht anders.
Eine Arbeit, wie ich sie übertragen bekommen habe, ohne den Schutz und auch die Logistik des Ministeriums für Staatssicherheit, wäre schier undenkbar gewesen.
Als Außenwirtschaftsfachmann stieg Schalk-Golodkowski 1975 zum Staatssekretär auf. Er war der Chef der Intershops, er war zuständig für Waffengeschäfte, für die kommerzielle Abwicklung der Häftlingsfreikäufe, für Devisengeschäfte mit den Kirchen und für die Versorgung der Funktionärssiedlung Wandlitz mit Luxusartikeln. Die Art und Weise, wie er letzteres noch 1989 rechtfertigte, macht deutlich, dass er vor allem auch ein Bürokrat war.
Das sind Entscheidungen, die nach Abstimmung mit den verantwortlichen Ministern in letzter Konsequenz von mir, Günter Mittag, zur Bestätigung vorgelegt wurden. Und er hat sie, weil es sich um schwerwiegende Entscheidungen handelt, in einer komplizierten Devisenlage dem Generalsekretär zur Bestätigung vorgelegt.
Das Licht der Öffentlichkeit hätte Schalk gerne vollständig gemieden. Doch durch den Deal mit Franz Josef Strauß im Jahr 1983, den Milliardenkredit der Bundesrepublik für die DDR, wurde er bekannt und heimste zu Hause den Orden Held der Arbeit ein. Den Kapitalisten Strauß und den Kommunisten Schalk verband so einiges.
Franz Josef Strauß, den schätze ich auch heute, wenn er schon leider viele Jahre tot ist, als einen sehr weitsichtigen Politiker, der ja diesen Kredit nicht verhandelt hat. Er hat ihn eingefädelt. Er hat die Meinung vertreten, man kann mit den sozialistischen Ländern nur erfolgreich zusammenarbeiten, wenn man Kompromisse findet.
Am Ende ging das Reich des Alexander Schalk-Golodkowski unter. Er floh unter konspirativen Umständen aus Ost-Berlin und stellte sich der Justiz im Westen. Wegen Waffenhandels und Embargovergehen wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nicht zuletzt die Untersuchungshaft brachte ihn zum Nachdenken. Die Lebensbilanz in seinem Buch Deutsch-Deutsche Erinnerungen fiel dann allerdings nicht allzu zerknirscht aus.
Er kam in einer ganz bestimmten Zeit, einem bestimmten Raum, in einer ganz besonderen internationalen Situation gelebt und gearbeitet. Und unter diesem Aspekt würde ich sagen, die 40 Jahre waren für mich eine ganz große Lebenserfahrung. Und man würde vielleicht heute, wenn man nochmal geboren werden sollte, manches anders machen, aber das sind ja alles Utopien.
Und denen hat er nie wirklich zugeneigt, was ihm letztlich einen recht komfortablen Lebensabend als Rentner und Unternehmensberater mit Wohnort Rottach-Egern am oberbayerischen Tegernsee eingebracht hat.
Der ehemalige DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golodkowski ist heute gestorben im Alter von 82 Jahren. Das Porträt von Thorsten Mandalka beendet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.